Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Finance and Feelings. Mein Name ist Anissa Brinkhoff. Dieser Podcast beschäftigt sich ja mit den Themen Geld und Gefühle. Und wann sind mehr Gefühle im Spiel als beim Daten oder in einer Beziehung? Ich möchte in dieser Folge nicht über Kontenmodelle in der Beziehung oder gemeinsame Altersvorsorge sprechen, sondern über strukturelle Hintergründe, über gesellschaftliche Prägungen und Genderstereotype und die Auswirkungen von all dem auf unseren Umgang mit Geld. Für dieses Thema wäre es natürlich super, wenn ich mit einem Mann und einer Frau gleichzeitig sprechen könnte. Und deshalb sind die BeziehungsinvestorInnen zu Gast in dieser Folge. Das sind Marielle und Mike Schäfer. Die beiden arbeiten als BeziehungsinvestorInnen schon seit vielen Jahren zu dem Thema Geld und Liebe und haben darüber auch gerade ein richtig gutes Buch geschrieben. Die beiden haben aber nicht nur Ahnung vom Thema Finanzen und Finanzen in der Beziehung. Sie sind auch verheiratet und haben Kinder und haben wahrscheinlich jeden Geldkonflikt und jedes Geldgespräch schon mal selbst durcherlebt. Herzlich willkommen im Podcast, ihr beiden. Ich freue mich total, dass wir sprechen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und das tolle Intro. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch und ja, sind gespannt auf deine Fragen.
Falls euch jetzt jemand noch nicht kennt, was macht ihr eigentlich genau und warum macht ihr genau das?
Ja, hallo auch erstmal nochmal von mir und vielen Dank für die Einladung. Wir unterstützen Paare in ihren finanziellen Meilensteinen und da ist es egal, ob das beim Zusammenziehen ist und dann ein Modell zu finden, wie man die gemeinsamen Ausgaben managen kann, ob es die Elternzeit ist, die so zu gestalten, dass es eben zu der eigenen Familie passt und nicht zu einem Rollenklischee oder auch ganz allgemein über Geld zu reden und damit einfach mal zu beginnen. Und ja, wieso machen wir das? Weil wir davon überzeugt sind, dass es einfach viel, 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 viel besser funktioniert, wenn wir das Ganze als Team machen und da einfach wesentlich mehr erreichen können. Und weil Machtverhältnisse auch immer mal gerne über Geld ausgedrückt werden und das hat aber nicht so viel in der Beziehung zu tun oder es hat eigentlich gar nichts in der Beziehung zu tun. Und schlussendlich, dass wir davon überzeugt sind, dass wenn wir in einer gleichberechtigten Welt leben, dass eine bessere Welt wäre, als sie es heute ist.
Das klingt wunderbar. Das können wir alle doch, glaube ich, schon mal so unterschreiben. Euer tolles neues Buch beginnt ja damit, dass ihr eine der größten Dating-Mythen aufdeckt. Ihr erklärt nämlich, wieso es Tradition ist oder war, dass Männer Frauen beim ersten Date einladen, ins Restaurant, ins Kino, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass sie die Rechnung bezahlen. Was steckt denn dahinter?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Gesetzeslage in Deutschland sich ja erst in den letzten Jahrzehnten da etwas geändert hat. Also bis 1958 war es so, dass die Frau kein eigenes Konto haben durfte, kein eigenes Geld verdienen durfte und damit natürlich auch gar kein Geld zur Verfügung hatte, um bei einem Date irgendwas bezahlen zu können. Und selbst bis Ende der 70er Jahre war es so, dass Frauen nur dann arbeiten gehen durften, wenn sie ihre ehelichen Pflichten nicht vernachlässigten. Also was, man kann sich da jetzt gut vorstellen, was damit alles gemeint ist. Also hübsch aussehen, Haushalt erledigen und im Bett zur Verfügung stehen. Und wenn das irgendwie gelitten hat, dann durfte die Frau auch weiterhin nicht arbeiten gehen. Das heißt, es war einfach gar kein Geld zur Verfügung, um bei einem ersten Date auch die Rechnung zu übernehmen. Und das trägt sich ja bis heute fort.
Ja, und das finde ich so crazy, weil da merkt man ja direkt schon mal, was das auch wieder für ein Machtgefälle ist, wenn die Situation noch so ist. Und was löst denn dieses Relikt aus den vergangenen Zeiten in so einem Dating-Verhältnis aus? Was passiert, wenn einer oder eine schon mal zahlt, vielleicht auch ohne, dass vorher darüber diskutiert wurde?
Naja, dadurch, dass es bis heute so ist, ist es halt oftmals immer noch so dieses Thema, Frau lässt sich einladen oder der Mann ist geizig, wenn er nicht einlädt. Gell? Also so diese, diese Klischees sind weiterhin da. Das merken wir tatsächlich auch heute noch, wenn wir als nach 13 Jahren Beziehung zusammen essen gehen. Wem wird immer die Rechnung hingelegt? Ja? Also zuerst mal werden wir natürlich immer noch gefragt, getrennt oder zusammen. Und wenn wir dann sagen, zusammen, wird immer Mike die Rechnung hingelegt. Also selbst wenn ich meinen Geldbeutel auf dem Tisch liegen habe, ich werde nicht gefragt, ob ich bezahlen möchte. Und das ist halt echt problematisch, gell? Weil man weiß nicht, was in der Beziehung abgemacht ist, ob man ja vielleicht sagt, die Frau verdient viel mehr, sie bezahlt, könnte ja sein. Und das ist echt ein Problem, dass irgendwie man da immer noch so in der Vergangenheit festhängt und überhaupt nicht ja die Vielfalt der Beziehungen irgendwie auch gewertschätzt wird.
Und gleichzeitig ist es so, dass sich jetzt natürlich zwei Sachen vermischen. Also einmal dieses Relikt aus der Vergangenheit und dann aber auf der anderen Seite schon die Erwartung oder der Wunsch, das Ganze gleichberechtigt und auf Augenhöhe zu gestalten. Und was jetzt passiert, ist, dass auf einmal so unglaublich viele Erwartungen im Raum stehen, mit denen sich beschäftigt werden muss und gar nicht mehr das Date oder der schöne Abend im Vordergrund stehen. Also Fragen wie, zücke ich jetzt mein Portemonnaie, damit ich zumindest andeute, hier zu bezahlen, oder lasse ich es direkt stehen? Gehe ich davon aus, dass bezahlt wird? Gehe ich davon aus, dass ich bezahle? Was entsteht denn da zwischen uns, wenn ich mich jetzt einladen lasse? Muss ich danach Dinge tun, die ich eigentlich so gar nicht mehr tun wollen würde? Und schlussendlich ist es dann auch so, auch wenn das erste Date jetzt nicht so ausschlaggebend ist, es wird auch schon mal ein bisschen geübt für das, was später kommt. Also diese Ernährer-Hausfrauen-Situation, die wir dann auch später mal bei der Elternzeit haben, das zeigt sich dann auch da schon im Kleinen beim ersten Date, weil Ernährer ist dann in dem Fall der Mann, der übernimmt diese Rolle, muss vorher das Geld verdienen, um das Date bezahlen zu können. Und die Frau übernimmt dann die Rolle eben des schönen Aussehens und des Daseins und des Unterhaltens. Und das weiß ich nicht, ob man so ein Kennenlernen starten will.
Das ist so crazy, ne? Wenn man da einfach mal drüber nachdenkt, welche Gefühle oder was für ein Verhältnis schon in so einer Situation verknüpft wird.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so Schuld- und Machtgefühle sind da auch gar nicht so zu unterschätzen. Also Schuldgefühle fängt schon, also dadurch, dass ich quasi was geschenkt bekomme, entsteht bei mir eine Schuld, die ich auf die eine oder andere Weise zurückgeben möchte. Das kann jetzt sein, dass ich zu einem zweiten Treffen zustimme, obwohl ich eigentlich sage, das erste war jetzt nur so lala und eigentlich hätte ich keine Lust. Es kann aber auch sein, dass direkt nach dem Date dann doch der erste Kuss schon fällt, obwohl man auch das nicht vorhatte oder es da sogar weitergeht. Und es geht auch so weit, dass die Erwartungen daran schon vor dem Date vorhanden sind. Also Männer, ein gewisser Prozentsatz an Männern erwartet, dass wenn sie einladen, dann auch sexuelle Handlungen folgen. Gleichzeitig erwarten Frauen, dass wenn sie eingeladen werden, danach eben auch, also sie erwarten, dass von ihnen erwartet wird, sexuelle Handlungen zu tätigen. Und da stellt sich halt auch immer die Frage, will man das wirklich alles in so einem ersten Date drin haben oder sagt man nicht lieber hier, komm, lass uns mal kurz darüber reden, wir machen das getrennt oder ich versichere mich vorher, dass ich dich einladen darf oder umgekehrt und dann haben wir diesen ganzen Schmodder mal da draußen.
Ja, total gut. Und du hast es jetzt ja gerade gesagt, das sind ziemliche Rollenklischees oder Stereotype, über die wir da sprechen, die total verankert sind und in denen ich mich, als ich gedatet habe, x-mal definitiv auch wiedergefunden habe. Möchte ich das jetzt? Was bedeutet es, wenn? Oh ja. Gott, es wäre so einfacher gewesen, einmal kurz die Fakten zu klären. Und ganz ehrlich, wir gehen jetzt essen, wir zahlen einfach getrennt, oder? Es wäre so viel besser gewesen, auf jeden Fall. Aber was passiert denn jetzt, wenn sich gar nicht eine Frau und ein Mann daten, sondern vielleicht zwei Männer oder es ist gar kein Mann anwesend oder auch mehrere Personen sich zu einem Date treffen? Ich meine, das ist jetzt alles nur eine Situation, die wir etwas hypothetisch beschreiben können, weil also ich zumindest habe noch nie eine Frau gedatet. Ich kann da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen. Es wäre anmaßend. Aber was wisst ihr aus euren Recherchen, aus Geschichten, aus Erfahrungen, aus Studien, wie das solche Situationen verändert?
Ja, also wir haben tatsächlich für das Buch auch ein paar Interviews geführt und ein paar Gespräche. Und da waren auch gleichgeschlechtliche Paare dabei. Und das ist total spannend, weil die ganzen Rollenklischees sind dann natürlich ausgehebelt, gell? Da gibt es nicht so dieses Vorbild aus Fernsehen, Büchern und so weiter, wer da jetzt zu bezahlen hat oder wie man sich stereotypisch eben verhält. Und das ist total schade, dass es da nicht so das Vorbild gibt, aber andererseits ist es natürlich auch eine Chance, gell? Weil man kann das ganze Thema irgendwie anders angehen und zu sagen, okay, ich bin da nicht beeinflusst von der Norm, sondern wir machen es so, wie es halt bei uns in Ordnung ist. Aber ja, wir wissen das jetzt auch nicht so genau, weil wir auch eben nur Mann bzw. Frau gedatet haben. Aber ich glaube, dass es tatsächlich in solchen Konstellationen ein bisschen einfacher ist, das Thema anzusprechen und aufzunehmen, einfach weil man sowieso schon raus ist aus diesem, wir sind total in irgendeinem Rollenmuster und in der gesellschaftlichen Erwartung und in der Norm drin. Und da es vermutlich einfacher ist, nochmal das Thema aufzunehmen.
Ja, definitiv. Es hilft ja selber einem auch einfach schon sozusagen jetzt mal ein bisschen über das, über die Klischees hinwegzudenken und einfach mal ein bisschen anders an das Thema ranzugehen. Ihr schreibt in eurem Buch ja sehr persönlich über Streits, die ihr miteinander führt oder über Diskussionen. Ihr schreibt aber auch von Todesfällen in der Familie, was das mit euch finanziell ausgelöst hat, über Kinderplanung und all dem immer im Kontext zu Geld. Ich muss sagen, ich habe diese persönlichen Passagen bei euch im Buch richtig, richtig gerne gelesen, weil das so ein So-machen-das-andere-Effekt hervorgerufen hat. Es war so, als könnte ich euch über die Schulter schauen oder zuhören, während ihr diese Gespräche oder Diskussionen geführt habt. War das komisch, so viel Privates über Geld, über den Umgang mit Geld preiszugeben? Also wie sind da eure Gefühle, wenn ihr so darüber schreibt?
Also ehrlich gesagt war es nicht komisch, sondern wir machen das ja schon die ganzen letzten Jahre, dass wir in unserem Podcast und auch auf Instagram und Co. schon sehr viel Privates preisgeben und teilen, einfach weil wir selbst gemerkt haben in den vergangenen Jahren, wie sehr andere davon profitieren können, wenn sie ein Vorbild bekommen, wenn sie Ideen von anderen bekommen und weil wir selbst natürlich auch ganz viel von der Offenheit anderer Menschen gelernt haben, ja. Und das heißt nicht, dass es da keine Grenzen gibt. Wir haben durchaus Dinge, die wir nicht erzählen und die wir auch nicht in dem Buch schreiben. Aber wir haben auch gemerkt im Laufe des Schreibprozesses tatsächlich, wie hilfreich das war, da die eigenen Beispiele reinzubringen. Weil wir hatten, das war ursprünglich nicht die Idee tatsächlich, sondern die Idee war eher so Community-Beispiele reinzumachen und oder fiktive Beispiele tatsächlich.
Genau, und dann Fun Fact, die hatte ich alle schon runtergeschrieben und dann haben wir uns entschieden, wir schreiben es neu.
Genau, weil dann hatten wir das tatsächlich mit unserer Lektorin auch durchgegangen und sie hat dann gesagt, es ist super, aber irgendwas fehlt noch. Und dann hat Mike die ganzen Beispiele umschreiben müssen und hat dann unsere Beispiele reingenommen. Und also was im Buch steht, ist auch tatsächlich alles wahr, also da ist nichts mehr fiktiv. aber es hat sich gut angefühlt. Also man hat richtig gemerkt, wie das ganze Buch nochmal aufwertet und uns dadurch auch tatsächlich nochmal neue Ideen gekommen sind, die quasi wirklich aus unserer eigenen Erfahrung kommen, wo wir gemerkt haben, ach Mist, darüber haben wir auch schon mal diskutiert und das fehlt ja noch komplett. Ja, und so ist es dann am Ende auch geworden, dass das Buch deutlich länger wurde als ursprünglich geplant.
Also, genau. Und also grundsätzlich haben wir die Regel für uns eigentlich getroffen. Wir reden sehr offen über das, was uns beide betrifft. Und sobald es quasi eine dritte Person mit reingezogen wird, dann ziehen wir da für uns eigentlich die Grenze. Und in dem Kapitel Tod und Krankheit war es dann tatsächlich so, dass wir das aus unserer eigenen Erfahrung jetzt gar nicht mehr so schildern konnten, weil, ja, also Marielle und ich, wir sitzen jetzt hier, das heißt, wir leben noch und wir sind jetzt auch nicht irgendwie langfristig krank. Das heißt, wir mussten auf die Erfahrung unserer Eltern zurückgreifen und da berichten wir über den Tod von Marielles Vater und von meiner Oma und das, was das dann mit unseren Eltern gemacht hat. Und da war es so, dass wir uns vorher mit unseren Eltern auseinandergesetzt haben und es besprochen haben und uns da auch die Erlaubnis abgeholt haben, ob wir da denn so privat drüber sprechen dürfen, weil das dann nicht mehr nur unsere Grenze betrifft, sondern eben auch die Grenze von anderen Menschen.
Ja, die muss man ja auch beachten, total richtig. Aber ihr schreibt im Buch ja auch von ganz vielen konkreten, praktischen Lösungen, wie jetzt zum Beispiel in dem Elternkapitel. Da habe ich gedacht, krass, das weiß ich alles nicht, ich habe keine Kinder. Wie viele Fakten ihr da drin habt, wie viele Ideen und konkrete Vorschläge. Aber ihr schreibt auch immer über die emotionalen Konsequenzen von diesen Vorschlägen. Das fand ich total innovativ und total spannend, weil ich mir dachte, ja, klar macht das auch wieder einen Unterschied, je nachdem, ob ich mich finanziell so oder so verhalte oder entscheide als Paar. Wie kam es denn zu der Idee, wirklich konkret die Emotionen, die emotionalen Konsequenzen als Thema mit aufzunehmen?
Naja, wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das eine nicht ohne das andere geht. Also wir können nicht einfach nur Fakten darlegen, weil Geld einfach ein hochemotionales Thema ist. Ja? Und es entscheidet auch über so viele Dinge. Also bei unseren Entscheidungen, die treffen wir ja nicht rein aus Fakten heraus, auch wenn wir das vielleicht manchmal behaupten, sondern da ist immer eine emotionale Komponente dabei, besonders wenn wir das als Paar machen, gell? Weil eine Beziehung ist natürlich, es gibt immer unterschiedliche Beziehungsdynamiken und so und das spielt alles mit rein, in finanzielle Entscheidungen, aber auch in jede andere Entscheidung. Und deshalb war das eigentlich eine logische Konsequenz, dass das beides zusammengehört und da sind wir ja auch, also wieder bei diesem typischen Punkt, gell? Das heißt, bei uns in der Liebe spielt Geld keine Rolle. Das kann man so sagen, das ist aber einfach nicht korrekt, weil jeder Meilenstein einer Beziehung hat mit Geld zu tun und das Leben wird anders verlaufen, ob wir Geld haben, ob wir über Geld reden oder ob wir keins haben und nicht drüber reden. Also das macht einfach einen Unterschied.
Und ihr habt es ja am Anfang schon dargelegt, ne? Wie beim ersten Date durch wer bezahlt nicht, schon Machtgefälle entstehen kann. Das ist ja total crazy, wenn man das jetzt bedenkt, was dann 13 Jahre später oder so daraus geworden ist.
Dabei ist das jetzt noch nicht mal die wichtigste Entscheidung, die da irgendwie getroffen wird. Sondern wenn wir jetzt sagen, wenn wir betrachten wirklich nur noch die Geldbrille, dann würde es auch bedeuten, dass wir in den ganzen Beziehungsentscheidungen eben die andere Säule komplett weglassen würden. So, weil also gerade in der Beziehung, ob ich jetzt ein Kind haben möchte oder nicht, das ist ja jetzt erstmal keine Geldentscheidung, sondern das ist ja erstmal etwas Emotionales.
Auch wenn man es rein nach dem Geld machen würde, würde niemand mehr Kinder bekommen.
Genau, also finanziell ist grundsätzlich eine schlechte Entscheidung, aber darauf, auf der Basis wird es ja nicht getroffen, sondern auf der Basis wird dann eine Lösung gefunden. Und die Lösung ist aber meistens noch nicht mal die finanziell beste. So, und das heißt, an der Stelle heißt es dann, beide Sachen zusammenbringen, also erstmal zu gucken, was ist denn für das Paar selbst denn wichtig, was wollen sie denn haben, wie wollen sie denn ihre Beziehung zueinander, zu dem Kind, aber auch ihr Arbeitsverhältnis und so weiter gestalten. Und wenn man das dann hat und das weiß, dann fällt es eben auch viel leichter, einen Lösungsansatz für das liebe Geld zu
finden. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen gerade einmal nochmal so einen Schritt zurückgehen. Und ich muss ja auch sagen, ich finde es immer lustig, wenn man so liest, dass man ganz offen mit seinem Partner, seiner Partnerin über Geld sprechen soll. Gleichzeitig weiß ich aus eigener Erfahrung oder auch aus der Erfahrung im Freundeskreis, dass viele nicht mehr mit sich selbst über Geld sprechen und es erst recht nicht hinbekommen, dann mit ihrem Partner, mit der Partnerin über Gehalt zu reden, zu besprechen, wie die Altersvorsorge aufgestellt ist oder wie ihr emotionales Verhältnis zu Geld ist. Wie fängt man denn hier an? Also das vielleicht mal so ganz konkret, wie starte ich denn wirklich damit, mit meinem Freund drüber zu sprechen oder mit mir selber darüber zu sprechen, wenn das noch so ein totales ungutes Gefühl in mir auslöst?
Du hast gerade schon gesagt, nicht direkt mit dem Partner dann am besten drüber sprechen, sondern erstmal sich selbst kennenlernen, sich selbst wissen, was will ich eigentlich und was ist mir wichtig. Und warum ist das auch so? Also mal ein bisschen zurückzugehen und in die eigene Kindheit zu gucken, woher denn die Verhaltensweisen kommen, die eigenen oder die eigenen Wünsche. Und erst wenn man selbst, man muss nicht alles sich 100% da sicher sein mit allem, gell? Aber so ein, man kann nicht in ein Gespräch gehen und jemand anderem vorwerfen, du redest nicht mit mir über Geld, wenn man selbst nicht weiß, was man eigentlich will. Also deshalb erstmal sich selbst da ein bisschen besser kennenlernen und dann auch mit dem Lieblingsmenschen. Also es muss nicht gleich darüber gehen, wie wollen wir unsere Finanzen aufteilen, sondern es kann gerne erstmal ein Kennenlernen auf der Geldebene sein. Also wir lernen uns ja in allen Lebensbereichen kennen am Anfang einer Beziehung, fragen uns, was sind unsere Hobbys, was haben wir, ja, wie war unsere Kindheit, was auch immer. Also wir lernen uns da kennen auf verschiedensten Ebenen und das dürfen wir auch auf der Geldebene machen. Ja? Einfach mal sagen, okay, wofür gibst du denn gerne Geld aus? Wofür hast du als Kind gerne Geld ausgegeben? Wofür hast du vielleicht auch dein allererstes Geld ausgegeben? Und wurde bei euch in der Kindheit über Geld geredet? Also sich solche Fragen erstmal zu stellen und sich kennenzulernen und dann auf die konkreten Sachen erst zu kommen. Ja, also das nicht, nicht mit der Tür ins Haus fallen, weil wenn man noch nie über Geld gesprochen hat, dann ja, verdrängt man sich da gegenseitig auch direkt irgendwie aus dem Gespräch wieder raus, wenn man da so wir und gleichzeitig starr auf einen Punkt in das Gespräch reingeht.
Ja, ich sehe es einen Ticken anders. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass man mit sich schon alles irgendwie ausgemacht haben muss oder angefangen haben muss, mit sich selbst dazu beschäftigen, um das mit dem Lieblingsmenschen zu starten, sondern das geht von vornherein. Es kommt nur darauf an, auf welcher Ebene man anfängt, dieses Gespräch zu führen. Also was nicht funktioniert, ist zu sagen, du hast letzte Woche 85 Euro dafür ausgegeben und 150 Euro dafür ausgegeben und das geht so nicht weiter und darüber müssen wir jetzt reden. So, also das heißt, das ist ein Gespräch, das geht auf jeden Fall in die Hose und das wird zu weiteren Streitigkeiten führen. Was aber sehr gut funktioniert, ist zu sagen, du, ich weiß noch gar nicht, wie das alles mit dem Geld funktioniert. Ich weiß selbst noch gar nicht, was ich für einen Bezug dazu habe, was meine Werte sind. Und ich hätte voll Lust, das Ganze mit dir irgendwie zu entdecken. Und können wir uns dem Thema irgendwie gemeinsam nähern? Also da kann es sein, dass der Lieblingsmensch dann schon Ahnung hat, kann aber auch sein, dass genauso wenig Ahnung vorhanden ist. Und dann kann man aber gemeinsam da durchgehen. Und das ist ja auch durchaus die Idee von Love and Money, zu sagen, egal wo ihr jetzt gerade in eurer Beziehung steht und welchen Meilenstein ihr gerade habt, hier ist so ein bisschen eine Guideline, über welche Themen lohnt es sich denn zu sprechen, und das immer auf der Bedürfnisebene. Nie am Anfang auf dieser Lösungsebene rumzureiten, weil das führt einfach zu Konflikten.
Ich glaube, viele von diesen Problemen, die wir haben, oder diese strukturellen Herausforderungen, basieren auf dem Patriarchat. Und wahrscheinlich wissen wir alle, dass das für alle Beteiligten Mist ist, nicht nur für Frauen, sondern eben auch für Männer. Bezogen auf Männer erlebe ich zum Beispiel gerade in meinem Freundeskreis, dass viele Männer, werdende Väter, getrieben sind von diesem Anspruch, ihre Familie ernähren zu können, weil es eben dieses Rollenklischee auch noch in uns gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine fürchterliche Last ist, die komplette finanzielle Verantwortung für eine Familie tragen zu müssen. Wie erkennt man denn, welche Rollenbilder und Gender-Klischees es gibt? Wie kann man sich da so ein bisschen drüber informieren? Wie erkennt man das vielleicht auch bei sich selber? Weil man merkt ja ganz häufig, wie erleichternd es ist, wenn man erkennt, oh Gott, es bin gar nicht nur ich, die sich so verhält, sondern ich bin total beeinflusst worden, ich bin total geprägt worden von der Gesellschaft, von Stereotypen.
Ja, also einmal das auf Väter bezogene, stimme ich voll und ganz ein. Das ist ja einer der Kritikpunkte, die wir an dem Ernährer-Hausfrauen-Modell haben, dass die finanzielle Last einfach nur bei einer Person liegt. Das ist für beide eine ziemlich schlechte Situation, gerade wenn jetzt sowas wie in Corona passiert, dass Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und sonstige Dinge drohen. Das ist dann direkt eine Zerreißprobe für die Familie, emotional als auch finanziell. Ja, und wie man so Dinge erkennt, ist tatsächlich mal auf die Emotion zu hören und zu gucken, wann kommt denn was. Also sowohl positiv als auch negativ assoziierte Emotionen sind beide ganz gute Ratgeber. Negativ wäre zum Beispiel, der Kollege aus dem Nachbarbüro ist jetzt 2 Jahre in Elternzeit und ich rege mich da tierisch drüber auf, dass der 2 Jahre lang weg ist. Gleichzeitig bin ich irgendwie selbst gerade in der Kinderplanung drin. So, also wenn sowas hochkommt, dann einmal sagen, okay, das macht mich jetzt irgendwie wütend und ich rege mich darüber auf. Und das ist auch erstmal in Ordnung. Und dann ganz neugierig zu fragen, weshalb ist das denn so? Und dann mal 5 Antworten aufzuschreiben und dann wieder zu fragen, weshalb sind eigentlich die Antworten so? Wieso denke ich das denn? Und so kann man sich selbst dem Thema ganz gut nähern. Und das funktioniert auch mit positiven Emotionen. Also selber Kollege, selbes Büro, selben 2 Jahre Elternzeit, aber meine Reaktion ist jetzt nicht Frust und Wut, sondern überschwängliches Glück oder Freude für die Person. Ah, geil, dass du das geschafft hast und dass du das machst und dass du es durchziehst, voll gut für dich. Würde man jetzt auch erstmal meinen, ja, ist alles in Ordnung. Aber auch da kann man nachfragen, okay, wieso freue ich mich denn so für die Person? Wieso finde ich das denn als ein solches Glück? Und auch da mal die Antworten niederzuschreiben.
Genau, und würde ich das auch so feiern, würde die Frau im Nachbarbüro in Elternzeit gehen, 2 Jahre. Ja? Sagt dann auch wieder viel darüber, wie ich, wie in der Gesellschaft die Rollenbilder so verankert sind.
Genau, und wie man dann da auch irgendwie an sich selbst arbeiten kann, wenn man so ein bisschen die Erkenntnisse hat, dann tatsächlich auch mal die Fragen stellen, naja, was wünsche ich mir denn für mich selbst? Wie sehe ich denn mein eigenes Leben? Was wünsche ich mir für meine Familie? Und was wünsche ich mir auch für meine Kinder? Also wie möchte ich gerne, dass meine Kinder aufwachsen? Und ich glaube, wenn man da eine Weile über diese Fragen nachdenkt und die etwas wirken lässt, sich dann auch ein anderes Bild hervorgibt, als das, was jetzt vielleicht aus Rollenklischees gezeichnet wird.
Ich sag im Trailer zu dem Podcast, Geld ist niemals nur Geld, sondern Geld ist immer mit Gefühlen, Geschichten und Bedürfnissen verbunden. Und wir alle verbinden Geld mit anderen Prägungen und Werten. Mein Freund und ich sind zum Beispiel total unterschiedlich sozialisiert, in total unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen und gehen mit Geld sehr unterschiedlich um. Ich habe zum Beispiel ein relativ hohes finanzielles Sicherheitsbedürfnis und bin so die, die immer aufs Sparen drängt und sagt, boah, nee, wir sollten mal lieber noch mehr Geld zur Seite legen und wer weiß, was passiert und so. Und für ihn ist Geld was Selbstverständlicheres. Er hat da nicht dieses hohe Sicherheitsbedürfnis. Und ich merke total häufig, oder wir merken gemeinsam total häufig, dass wir uns wegen irgendeinem Thema zoffen. irgendeine Lappalie, irgendwas total Dämliches. Und am Ende merken wir, ach, es ist wieder dieses Geldthema, es sind wieder diese finanziell unterschiedlichen Bedürfnisse, die dahinter stecken, die sich aber auch irgendwie in dieses Thema mit reingemogelt haben. Kennt ihr solche Situationen auch? Und wisst ihr, also wie man so erkennt, wie man darüber spricht, welche unterschiedlichen finanziellen Bedürfnisse man hat?
Ja, also wir kennen das definitiv auch. Das war bei uns am Anfang auch immer mal wieder so. Und das liegt tatsächlich, wie so vieles, in der Kindheit auch begründet. Weil, weißt du, ihr habt euch dann irgendwann kennengelernt, ich weiß nicht, wie alt ihr wart, aber keine Ahnung, typischerweise oder viele lernen sich irgendwie so Mitte 20 kennen und dann hat man einfach schon ein Vierteljahrhundert hinter sich und in dem man Erfahrungen gesammelt hat. Ja, Erfahrungen gesammelt hat, von den Eltern was mitbekommen hat, von der Gesellschaft ganz viel mitgekriegt hat, was so richtig und was falsch ist. Und das ist bei jedem von uns anders und das ist total okay. Und ja, da muss man sich tatsächlich neu kennenlernen und es ist auch gut so, wenn man da unterschiedliche Bedürfnisse hat. Das kann auch total bereichernd sein, gell? Dass man da Dinge voneinander lernen kann. Also in deinem Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel, das du gerade erwähnt hast, da finde ich mich total wieder. Das hatte ich auch richtig doll am Anfang. Ich bin einfach Beamtenkind, beide Eltern Beamte, ja. Für mich war Sparen, Geld zusammenhalten und ja, also das war für mich immer total normal. Es war bei uns einfach.
Genau, und dann kam ich um die Ecke, Selbstständigkeit, kein sicheres Einkommen und Geld spielte keine Rolle.
Und dann hat er auch noch gesagt, er möchte gerne, bevor er 30 ist, Vater werden. Und ich habe gesagt, ja, das kannst du ja machen, aber da brauchst du eine andere Frau, weil mit mir, da brauchst du erstmal einen festen Job, ein gutes Einkommen, Sicherheit für mich und das potenzielle Kind. Gell? Und das hat dann auch einfach gedauert. Wir mussten uns kennenlernen. Wir haben auch dann irgendwann im Laufe der Zeit festgestellt, dieses ernährte Hausfrauenmodell ist ja gar nichts für uns. Und wenn ich auch wieder arbeite, dann kann ich ja auch was für die Sicherheit beitragen, für die finanzielle. Ne? Und also, ja, es dauert einfach. Es ist ein Prozess und es ist auch okay, wenn man 25, 30 Jahre lang ein gewisses Dinge gelernt hat, dann sind die nicht schnips von heute auf morgen weg. Ja, und dann
total.
Wie gesagt, es ist gut, man kann sich bereichern gegenseitig, wenn man offen ist, transparent ist und miteinander da ins Gespräch geht. Und dann kann man auch so Diskussionen und vielleicht sogar Streitigkeiten, kann man da total viel Positives rausziehen, solange man sich eben nicht immer wieder über dieselbe Sache streitet.
Es ist auch okay, wenn man sich immer wieder über dieselbe Sache streitet oder wie jetzt in eurem Fall immer mal wieder feststellt, dass irgendwie ein Geldthema da hinten dran steht. Die Sache, wie ich weitermachen würde, ist, mal aufzuschreiben allein und dann gemeinsam, was ist mir denn wichtig, was sind denn meine Werte und welche Bedürfnisse leiten sich denn davon ab? Und dann auch mal zu gucken, also du würdest jetzt deine Top 10 Werte aufschreiben und dein Freund seine Top 10 Werte und dann auch mal zu gucken, wo widersprechen sie sich denn innerhalb, also wo widersprechen sich deine Top 10 Werte sich gegenseitig, weil das gibt es nämlich auch sehr schön, dass auf Platz 1 sicherheitsorientiert steht und auf Platz 4 irgendwie abenteuerlustig. Und dann ist jetzt die Frage, ja, was macht man denn eigentlich? Und dann auch der Widerspruch zwischen den beiden Top-10-Listen und da mal anfängt zu reden, sind das denn eigentlich Werte, die ich selbst haben möchte, die mir selbst wichtig wären, wenn ich es mir aussuchen könnte oder welche, die ich mitgenommen habe irgendwo in der Schule, im Kindergarten, in der Ausbildung, auf dem Arbeitsplatz, schnappt man ja immer mal was auf und das schleicht sich dann da so rein. Und dann als zweiten Schritt tatsächlich auch zu sagen, wann ist denn mein Wert erfüllt? Und da könnten wir jetzt ein klitzekleines Experiment machen, wenn du Lust
hast. Auf jeden Fall, schieß los.
Also, was ist denn ein Wert, jetzt mal abgesehen von Sicherheit, was ist denn ein Wert, der dir wichtig ist?
Ja, das ist total lustig. Ich bin für finanziell ist Sicherheit mir total wichtig und bei allem anderen ist es Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit, Freiheit. Also auf gar keinen Fall möchte ich, dass mir irgendjemand in meine Lebensplanung oder in meine Entscheidungen reinquatscht.
Okay, dann nehmen wir mal Unabhängigkeit. Was muss denn für dich gegeben sein, dass du dich unabhängig fühlst, dass für dich dieser Wert erfüllt ist? Was ist denn da wichtig?
Dafür ist wichtig, dass ich mich auf mich selber verlassen kann und dass ich meine eigenen Entscheidungen oder die Konsequenzen meiner eigenen Entscheidungen tragen kann. Also, dass ich nicht von jemandem abhängig bin im Endeffekt. Ne? Und das ist diese finanzielle Sicherheit, die dahinter steht. Also, ich muss gehen können aus einer Situation jederzeit, sei es aus einer Partnerschaft, sei es aus einem Job auf jeden Fall. Ich brauche diese Versicherung meiner Fähigkeiten, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass ich weiß, ich kriege Aufträge, ich kriege einen Job und kann mich und meine Situation finanzieren. Und es muss, also diese emotionale Sicherheit, ich habe nicht nur diesen einen Menschen wie meinen Freund, der mich in allem bestätigt und der mein emotionales Zuhause ist, sondern meine Familie, meine Freundinnen, mein Freundeskreis, die müssen auch ganz sichtbar sein und ganz viel da sein, damit ich mich unabhängig fühle.
So, und damit das jetzt auch funktioniert, weiß Marielle von ihrem Glück noch nichts. Wie wäre es denn für dich, wie würdest du denn sagen, dass für dich Unabhängigkeit gegeben ist? Wann würdest du dich denn unabhängig fühlen?
Wenn ich jederzeit gehen kann. Da habe ich sofort mit resoniert. Ich würde jederzeit gehen wollen. Und Unabhängigkeit bedeutet für mich auch, dass ich nicht mich ständig um andere kümmern muss, sondern mich selbst in Fokus nehmen darf.
Oh, voll gut. Das fehlt bei mir. Definitiv auch.
Genau. Unabhängig bedeutet für mich zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal meinen Wert hinzunehmen würde, dass ich meine Meinung und meine Gefühle auch tatsächlich einfach äußern kann, ohne Angst haben zu müssen, dass sie nicht gehört werden oder dass sie kleingeredet werden, sondern dass ich diese Möglichkeit habe. Das wäre für mich eine Unabhängigkeit. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Podium stehen würde, dass ich einfach sagen könnte, ich sage das, was für mich wichtig ist und dass nicht jemand hinten dran steht und sagt, nee, aber hier, wir haben jetzt einen speziellen Rahmen, da ist das nicht möglich. So, und was man jetzt vielleicht rausgehört hat, dass obwohl wir über denselben Begriff reden, doch ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Und so ist das mit all diesen Werten in dieser Top-10-Liste. Also auch zum Beispiel Wertschätzung. Wertschätzung kann gefühlt werden, indem ich die Waschmaschine einräume, ausräume, aufhänge, die Wäsche und danach zusammenlege. Dann kann sich eine Person schon total gewertschätzt fühlen. Eine andere Person, für die ist es, alle 3 Tage frische Blumen nach Hause zu bringen. Und für eine dritte Person ist es, immer mal in den Arm genommen zu werden. Und die vierte ist es, zugehört zu bekommen. So, und darüber zu sprechen, das löst dann doch sehr, sehr viele von diesen Konflikten und führt auch dazu, dass man jetzt auf Bedürfnisse, die eigene Erfahrung und so weiter sich annähert und immer mehr Verständnis entwickeln kann.
Ja, voll gut. Man kann ja auch durch eine Heirat oder einen Ehevertrag, Partnerschaftsverträge gewisse Rahmenstrukturen für die Finanzthemen in der eigenen Beziehung schaffen. Und ich bin jetzt nicht verheiratet und habe auch keinen Vertrag mit meinem Freund, deshalb kann ich es nicht nachvollziehen, was so etwas mit einer Beziehung macht. Inwiefern beeinflusst das denn eine Beziehung? Also gibt das Sicherheit, hilft oder rettet das vor Streit oder für Diskussionen und Fragen? Macht das emotional was mit einem Paar?
Also ich bin ganz sicher, dass Paare, die einen Ehevertrag haben, wenn sie heiraten, dass die sich weniger wahrscheinlich trennen, als wenn sie das nicht haben. Es gibt dazu leider keine Statistiken. Wir haben sie für das Buch tatsächlich gesucht, aber das gibt es leider nicht.
Aber es gibt Hinweise. Also es gibt quasi Andeutungen darauf, dass jetzt zum Beispiel ein Ehevertrag oder ein Partnerschaftsvertrag die Beziehung an sich stabilisiert. Das heißt, es finden währenddessen weniger Streit statt. Aber auch, dass die Trennung leichter ist dadurch. Also dadurch, dass ich weiß, wie es danach fortgeht und wie die Beziehung und das Verhältnis weitergeschrieben werden kann, ist es auch einfach leichter zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal.
Und ich finde es auch tatsächlich gar nicht unromantisch, so einen Vertrag auszuhandeln, sondern im Gegenteil, weil in dieser Situation, wenn du darüber sprichst, ja, dann redest du über die gemeinsame Zukunft, auch über den potenzielle Trennung hinaus, ja, wie du irgendwie weitermachen willst. Und weißt du, wenn man viele Jahre miteinander verbringt und da viele schöne Jahre hat, wie blöd ist das denn, wenn das dann in so einem riesen Krach endet und man sich dann immer nur an diesen Streit zurückerinnert, gell? Wenn man immer nur sagt, ja, dieser Typ, der war echt eine Katastrophe, an dem habe ich 10.000 Euro verloren. Ja, jetzt mal ganz plakativ. Und dann vergisst, dass man vielleicht 10 super schöne Jahre hatte und nur die letzten 5 Monate blöd waren. Und wenn man eben so einen Vertrag hat und sich dann eben auf Augenhöhe trennen kann, beide ihr Gesicht wahren können und man einfach sagen kann, okay, wir hatten eine tolle Zeit, jetzt ist es dann halt auch wieder vorbei. Aber wir können beide weiterhin ein gutes Leben führen. Wir wissen, dem anderen geht's gut. Und also man muss sich ja nicht in so einem Hass trennen, sondern man kann sich auch einfach trennen, weil es nicht mehr passt, aber man trotzdem eine tolle Zeit hatte. Und das finde ich, ist ein total wichtiger Aspekt und der kommt halt erst raus, wenn man wirklich diese Gespräche führt, die einen auch tatsächlich näher zusammenbringen. Also unsere Verhandlungen miteinander über unseren Ehevertrag war sicherlich jetzt auch nicht so, dass wir da, dass das alles sofort klar war, gell? Also
das ist auch die eine. Tränenreich.
Genau, da sind schon einige Tränen geflossen. Aber es hat uns so viel näher zusammengebracht, weil wir halt Themen mal auf den Tisch gebracht haben, auch aus der Kindheit, auch aus dem, warum sind uns bestimmte Dinge wichtig, die sonst gar nicht Gesprächsthema gewesen wären. Und also ich finde, wir sind uns viel näher dadurch, dass wir wissen, was wir wollen, was wir miteinander ausdiskutiert haben und dass wir auch da schon zu einer Lösung gekommen sind. Ja, das gibt mir auch Sicherheit, dass wir in anderen komplizierten Situationen auch gemeinsame Lösungen finden würden.
Genau, und dann gibt es noch einen Aspekt, der oftmals unterschätzt wird, aber tatsächlich sehr gravierend ist. Und zwar kann so ein Vertrag dritte Parteien schützen. Also Kinder, MitarbeiterInnen, falls nur eine Person ein Unternehmen gegründet hat, oder tatsächlich auch MieterInnen, damit es da nicht in der Trennung und in dem Streit dann alles runtergeht. Also das heißt, es gibt einfach Drittparteien, die durch eine Trennung in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und durch so einen Vertrag können diese geschützt werden. Also wir haben zum Beispiel in unserem Ehevertrag drinstehen, sollten wir uns scheiden lassen, dass unsere Kinder von einer unabhängigen, vom Gericht bestellten Person befragt werden sollen, welches Wohnmodell sie sich denn wünschen und bei wem sie denn ihre Zeit, ihren Hauptschwerpunkt legen wollen. So. Und das sind Dinge, die können wir da eben festlegen und dann eben auch Menschen, die sich selbst nicht schützen können, schützen.
Voll schön. Ja, ich kann auch definitiv nachvollziehen, dass bei Geldthemen Tränen fließen, weil irgendwelche Sachen aus der Kindheit und so hochkommen. Ja, kenne ich sehr gut. Eine letzte Frage habe ich noch an euch. Und zwar, ich habe auf eurem LinkedIn-Kanal gesehen, dass ihr einen Stand auf einer Hochzeitsmesse hattet. Und ich liebe diese Idee. Ich finde das so geil. Ich kann auch alle irgendwie nur unterstützen, die sagen, man sollte eigentlich so ein Finanzführerschein machen, bevor man heiratet, oder man, das muss Teil dessen sein, was beim Standesamt besprochen wird oder so. Wie ist da auf euch reagiert worden? Was habt ihr da erlebt?
Ja, also das ging tatsächlich schon los bei der Anmeldung für die Hochzeitsmesse, dass es gar keine Kategorie gab, in die wir gepasst haben.
Ja. Bei größeren Messen ist es so, dass wir dann in die Finanzberatung rein sind, wo wir dann erstmal erklärt haben, wir sind kein Finanzberater, wir dürfen nicht finanziell beraten, das ist gar nicht das, was wir machen. Ja, aber ihr macht doch was mit Finanzen, oder? Ja. Ja, aber wir coachen Leute. Wir unterstützen sie dabei, Wege zu finden. Ja, dafür haben wir nichts. Ihr seid Finanzberater.
Genau. Also das war die erste Schwierigkeit, aber dann vor Ort war es tatsächlich total spannend, weil, also wir hatten natürlich auch keine Ahnung, ob das ankommt oder nicht, aber wir haben uns gedacht, das ist ein super wichtiger Meilenstein, bei dem, also spätestens dann muss man über Geld reden, wenn man heiratet, und haben gedacht, dann gehen wir da mal hin und gucken, wie es ist. Und tatsächlich war es spannend, weil uns sehr viele angesprochen haben und direkt gefragt haben, hä, was macht ihr? Und was seid ihr? Was habt ihr da? Also es waren viele interessiert, und wenn wir dann erzählt haben, was wir machen, war durchweg eigentlich das Feedback, ach ja, spannend, ja, das ist wichtig. Und es gab auch so ein paar, die haben dann irgendwie gesagt, die haben dann gesagt, ja, hier habt ihr euch schon mal über eure Finanzen ausgetauscht, die dann gesagt haben, bei uns ist das kein Problem, und weitergegangen sind. Wo ich mir dann so dachte, es geht doch gar nicht darum, ein Problem zu haben, gell? Und gerade wenn man das so schnell wegwischt, dann ist da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter. Aber das ist jetzt mal meine Interpretation. Aber ich würde sagen, 80% der Leute auf der Messe waren total positiv und fanden es super, dass so ein Thema mal da war. Und wir werden auf jeden Fall auch weiterhin auf solche Hochzeitsmessen gehen, weil es war einfach eine coole Erfahrung. Und auch wenn wir da überhaupt nicht erwartet worden sind und überhaupt nicht reingepasst haben gefühlt, glaube ich, war es eine Bereicherung für die Messe. Und da freuen wir uns schon auf die nächsten. Und es ist auch einfach toll, mal aus dieser Online-Welt rauszukommen, gell? Wir sind ja sonst mit den BeziehungsinvestorInnen hauptsächlich online unterwegs. Und jetzt eben mit dem Buch das erste Offline-Produkt. Und dann passt es auch mal, auf eine Messe zu gehen. So ganz oldschool.
Ja, voll gut. Ich finde die Idee auf jeden Fall richtig grandios. Und ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so viel Zeit genommen habt, hier im Podcast zu Gast zu sein. Ich danke euch für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die tollen Fragen. Und ja, wir freuen uns immer über den Austausch mit dir.
Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.